Und doch müssen wir zugeben, dass in unserem Alltag du manchmal fast ganz verschwindest, dass wir das zumindest denken und dass wir, wenn wir allein sind, auch unser Glaube sehr schwach sein kann. Wir bitten dich für das kommende Jahr, dass du uns den Glauben stärkst und dass du diese Bitte erhörst, die auch dieser Mann geäußert hat, um den es heute gehen soll. Danke, Herr, dass sich deine Größe auch ganz im Kleinen zeigt, auch ganz tief innen, und dass du eine große Freude schenken kannst, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Bitte öffne du jetzt unser Herz für dein Wort. Amen. Ja, ist da wer und wenn ja, wo? So lautete kurz vor Weihnachten die Titelstory in einer Ausgabe des Stern. Ein Leitartikel von Ulrike Porsche. Und dann beginnt dieser Artikel: Wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen. Das beginnt sehr hoffnungsvoll mit diesem Zitat aus dem Lutherlied: Ein feste Burg ist unser Gott. Statt Luthers Lied aber weiter zu folgen oder noch besser die Antwort auf diese Frage direkt bei Jesus zu suchen, vertraut die Frau Posche lieber selbsternannten Spezialisten, Leuten, die meinen, dass sie über Gott Entscheidendes wissen. Und nach ihrer Recherche kommt sie dann ziemlich verwirrt zu dem Schluss: Nichts Genaues weiß man nicht. Aber ein bisschen Glaube, das schadet auf keinen Fall, das ist hilfreich im Leben. Allerdings nur, wenn es keinen Teufel gibt, sondern nur nette Engel, positive Kräfte und kosmische Energien. Sie sucht nach dem, was Menschen hören wollen. Und dann kommt die ganze Palette aufs Programm: Esoterik, übersinnliche Vorstellungen, christlicher Glaube. Die Autorin macht zwischen diesen Dingen überhaupt keinen Unterschied. Das eine ist halt Alter und das andere ist aus ihrer Sicht neuer Aberglaube. Ein angeblicher Profi in übernatürlichen Angelegenheiten bestätigt sie in dieser Fehleinschätzung. Es ist der Mann, der dem Himmel schon sehr oft sehr nahe war, zumindest ohne künstlichen Sauerstoff, Reinhold Messner. Von ihm kommt die fachkundige Auskunft in diesem Artikel: Gott gibt's nicht. Er ist eine reine Erfindung. Obwohl Messner mit seiner Gott-gibt's-nicht-These vielen Zeitgenossen sehr entgegenkommt, bleiben der Sternautorin Ulrike Posche glücklicherweise Zweifel, ob er damit recht hat. Da frage ich mich, wie kommt so ein Meisterbergsteiger zu seiner Einschätzung, obwohl er doch gerade so viel von Gottes großartiger Schöpfung gesehen hat und auch zigmal gerade so mit dem Leben davongekommen ist. Wenn ich mit der Suche nach der Antwort auf die Frage, ist da wer, tatsächlich auf mich allein gestellt bin, wenn ich auf subjektive Erfahrungen von Menschen zurückgreifen müsste, die sehr unterschiedlich sind, dann würde ich vielleicht sogar in meiner Einschätzung Reinhold Messner folgen. Auf uns gestellt, wüssten wir überhaupt nicht, woran wir sind, an wen wir glauben sollten, selbst wenn wir es unbedingt wollten. Dafür stellen Menschen einfach viel zu viele widersprüchliche Vermutungen auf, auch über Gott. Außerdem, was viele heute glauben, das glauben sie morgen schon nicht mehr. Ich wette, es geht Reinhold Messner auch so. Es scheint so, dass man tatsächlich nichts Genaues wissen kann, wenn man die unendlich vielen Weltanschauungen und religiösen Ideen vergleicht, die man gemeinhin Glauben nennt. Die Menschen spüren aber, dass da zumindest nicht nur nichts sein kann. Ein Philosoph hat mal die Frage gestellt: Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Die Frage ist sehr schlau. Die kann man vielleicht einem Atheisten mal stellen. Allein schon, weil es uns Menschen gibt, lässt uns also die Frage, ist da wer, nicht in Ruhe. Gibt es da vielleicht doch diesen einen konkreten Gott, den Schöpfer des Universums? Nur wo ist er zu finden? Das Problem beim Glauben, so wie er gewöhnlich verstanden wird, ist, dass ihm die Fakten fehlen. Glaube hat ja schon vom Begriff her was Unbestimmtes, Unsicheres, Unzuverlässiges, zumindest in unserer deutschen Sprache. Wenn ich erst betonen muss, dass ich etwas glauben kann, was andere nicht glauben können, dann gebe ich damit ja nur zu, dass ich lediglich die Fähigkeit habe, etwas glauben zu können, im Gegensatz zu anderen. Aber kenne ich deshalb die Wahrheit? Weiß ich dadurch, ob es der Realität entspricht, was ich glaube? Ob Gott wirklich ist? Wenn es um die reine Fähigkeit geht, glauben zu können, dann sind wir Menschen alle supergläubig, dann sind wir alle auf irgendeine Art und Weise Weltmeister. Professoren glauben an UFOs, Psychologen an Gedankenübertragung und Umweltschützer an die Klimaregulierung durch E-Fahrzeuge. Manche glauben an sich selbst, ohne zu wissen, wer sie sind. Manche glauben, das habe ich selbst erlebt, an Rosenquarz, der soll in den Wechseljahren helfen, bei Kopfschmerzen und bei Verdauungsproblemen. Und manche stellen so ein Ding gegen Viren neben den Computer, habe ich selbst auch schon beobachtet. Es gibt so viel, an was geglaubt wird, auch daran, dass es keinen Gott gibt. Bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, ist da wer, begegnet mir bei manchen Zweiflern, so wie bei Ulrike Posche, wenigstens noch eine ehrliche Bescheidenheit. Bei Reinhold Messner finde ich die nicht mehr. Bescheidenheit braucht man aber, wenn man sich wirklich auf Gott einlassen will, auf seine Größe, von der wir eben gesungen haben, statt sich einen Gott gibt's nicht glauben zusammenzuzimmern. Wer sich ganz ehrlich die Frage stellt, ist da wer, der kommt um die Bibel und ihre Botschaft nicht drumherum. Der kommt um das, was Jesus gesagt und gelebt hat, nicht drumherum. Aber wenn es dann um den einen geht in der Bibel, wenn es um den einen Gott geht, dann wird die Suche häufig ganz schnell abgebrochen. Man entdeckt nämlich, dass man an ihn nicht nur irgendwie unverbindlich glauben kann, weil unser Gott konkret ist, weil er Rechenschaft fordert, weil er eine Persönlichkeit ist und weil, wenn ich mich ihm ausliefere, nicht mehr ich mein Leben bestimme, sondern er sagt, wo es lang geht. Und genau darauf zielt biblisch verstandener Glaube ab. So ein Glaube, der kommt nicht aus mir heraus, der wird von Gott selbst geweckt. Der gründet sich nicht auf meine Fähigkeit, suchen und glauben zu können, sondern darauf, dass Gott nach mir sucht und mich findet. Wer das begreift, der braucht keine eigenen und er braucht auch keine fremden Spekulationen mehr. Ich glaube dann also nicht mehr das, was ich will, sondern was Gott will. Und dabei leitet mich weder meine Sehnsucht noch meine Fantasie, sondern Fakten, mit denen mich Gott konfrontiert, vor allen Dingen auch mit Fakten über mich selbst. Ich vertraue nicht mehr länger meinen eigenen Vorstellungen, sondern ich vertraue allein dem stärksten Gottesbeweis von allen und er kommt von ihm selbst, der heißt Jesus Christus. Jesus hat in einem gewissen Maß Verständnis für unseren Unglauben und vor allen Dingen auch für unsere Unfähigkeit, wirklich glauben zu können. Er kennt die geradezu pathologische Unfähigkeit, ihm vertrauen zu können. Da holt er selbst verzweifelte Zweifler ab und überzeugt. Und das können wir unter anderem in einem Bericht nachlesen, den so detailliert interessanterweise nur im kürzesten Evangelium gibt, im Markus-Evangelium. Wir lesen mal einen kleinen Abschnitt aus der Geschichte aus Markus 9, ab Vers 14. Ich lese ab Vers 19. Jesus antwortete den Leuten und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir her. Und sie brachten ihn, das heißt einen besessenen Jungen, sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er, also der Junge, fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann erst heilt Jesus diesen Jungen. Jesus hat nicht nur das Richtige über Gott gelehrt, sondern er hat vor allen Dingen durch seine Taten bewiesen, dass da wer ist, dass Gott da ist und auch wo Gott ist, nämlich dort, wo man ihm vertraut. Und das war zunächst eine ganz reale, keine eingebildete Situation. Ein Junge bekommt Anfälle. Ich bin sicher, das waren nicht nur epileptische Krämpfe, es sind innere Attacken, die ihn dorthin treiben, wo der Tod droht. Und da wird eine zielstrebige, zerstörerische innere Gebundenheit deutlich, die vom Satan kommt. Das Leben des Jungen ist durch ein zwanghaftes, selbstzerstörerisches Verhalten akut bedroht. Das ist keine Vermutung, sondern das wissen wir, weil Jesus hier am Ende nicht nur eine Krankheit heilt, sondern einen Dämon austreibt. Übrigens stellt schon der Vater die richtige Diagnose und ist entsprechend verzweifelt. Er hat ja von Jesus was gehört, er muss von ihm gehört haben, sonst wäre er nicht gekommen. Er hat gehört, dass Jesus Macht hat über Krankheiten und Dämonen. Dummerweise war Jesus gerade mit drei seiner Jünger auf einer Bergtour unterwegs. Und so wendet sich der Vater an die übrig gebliebenen Jünger im Tal. Sie können bei dem Problem aber nicht helfen. Sie können den Jungen nicht befreien. Und dann kommt es zu einem lautstarken Streit mit den Oberschlaubergern, den Theologen, den Schriftgelehrten. Die haben regelrecht auf diesen Fehlversuch gewartet. Endlich war klar, Jesus ist im falschen Augenblick nicht da oder im richtigen nicht da. Er ist nichts, er kann nichts und das wollten sie bestätigt sehen. Und dann kommt Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus vom Berg zurück und geht mitten in diesen Tumult hinein, in den Tumult des Streites. Jesus fragt, was ist los? Und der enttäuschte Vater erzählt Jesus die ganze traurige Geschichte. Jesus sieht dabei nicht nur den hilfsbedürftigen Jungen, er sieht die ganze Lage. Er sieht den Vater, er sieht die Schriftgelehrten, er sieht die Schaulustigen und er sieht auch seine Jünger. Alle haben ein Problem. Das Problem ist die Unfähigkeit, ihm und seinem Vater im Himmel zu vertrauen. Es ist die Unfähigkeit, zu beten und zu glauben. Die Bildungselite sucht erstmal einen Anlass zum Nörgeln. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten sind nur an ihrer Selbstrechtfertigung interessiert und an ihrem eigenen Einfluss. Deshalb stellen sie Jesus und seine Vollmacht grundsätzlich in Frage. Jesus kritisiert hier ihren gewollten Unglauben. Mit ihnen kritisiert er aber auch die, die herumstehen und später sogar seine Jünger, weil sie nicht gebetet und nicht wirklich darauf vertraut haben, dass Jesus ihnen die nötige Kraft gibt, um dem Jungen zu helfen. Wir erfahren nicht genau, warum die Jünger mit der Situation überfordert waren. Das können wir aber der Antwort Jesu in Matthäus 17, Vers 20 entnehmen. Ich kann mich gut in die Lage der Jünger versetzen, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir mit Glauben überfordert sind. Noch während Jesus darüber klagt, wie sehr er unter dieser geballten Ladung an Unglaube leidet, bringen die Leute den Jungen direkt zu Jesus. Und dort bekommt dieser Junge einen weiteren furchtbaren Anfall, ausgelöst durch den Dämon, der seine Macht direkt vor Jesus zeigt und ihn damit provoziert. Jesus lässt sich aber nicht provozieren. Er bleibt ganz cool, scheinbar cool. Stattdessen fragt er den Vater in aller Seelenruhe, wie lange das schon geht. Der Vater ist völlig fertig mit den Nerven und erklärt es ihm. Die misslungene Heilung durch die Jünger und der anschließende Streit zwischen mit den Schriftgelehrten, bin mir sicher, das hat ihn sehr verunsichert. Und jetzt braucht er nur eins, er braucht die Gewissheit, ob da wer ist, ob er sich an den Richtigen wendet, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ob er im entscheidenden Augenblick da ist und etwas bewegen kann. Er ist aber ehrlich und er weiß nicht mehr, was er glauben soll. Und jetzt fragt er ganz verzweifelt, schreit er es raus: Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Man könnte auch sagen, wenn da wer ist, dann will ich das jetzt sehen. Wo ist denn Gottes Kraft? Wahrscheinlich habt ihr euch das alle schon mal gefragt in extremen Situationen. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, warum hilft er nicht? Warum hilft er nicht jetzt, wo ich es brauche? Auf die Verzweiflung von diesem Mann reagiert Jesus wieder nicht mit einer schnellen Heilung, mit einer schnellen Hilfe für den Jungen, sondern er antwortet dem Vater: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist wieder so einer dieser knallharten Sätze von Jesus. Da denke ich, ist das nicht fast sadistisch, ja? Also in dieser Situation, der Junge hat gerade einen Anfall und jetzt stellt Jesus die Glaubensfrage. Jesus sieht doch diesen Vater und seine Verzweiflung. Hätte er nicht spätestens jetzt dem Dämon gebieten müssen und den Schriftgelehrten vor allem, aber auch den anderen zeigen müssen, dass er wirklich Gott ist und stärker ist als dieser Dämon? Jesus wusste ganz genau, was in den Leuten und in dem Vater vorging. Deshalb bringt er ihn zuerst an den Punkt, wo er endgültig kapitulieren muss, wo er alles, aber auch wirklich alles Jesus überlassen muss, sogar seine Unfähigkeit, glauben zu können. Er weiß, er müsste mehr glauben, als er es packt. In dieser Lage, sozusagen am seelischen Tiefpunkt, da schreit der verzweifelte und zweifelnde Mann raus, was uns als Jahreslosung 2020 begleiten soll. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mich bewegt die Geschichte sehr, weil sie zeigt, wie gut Jesus unsere Fähigkeiten bzw. Unfähigkeiten einschätzt und kennt. Und er weiß auch, wie sehr wir letztlich auf ihn angewiesen sind. Wir haben uns die Fähigkeit, glauben zu können, nicht selbst gegeben, sondern es hat so mal ein Pfarrer ausgedrückt, der am Bibelseminar Wuppertal unterrichtet hat: Gott schafft die Situation, in der geglaubt werden kann. Die Geschichte zeigt mir, wie umsichtig und barmherzig Jesus trotz seiner scheinbaren Härte ist. Er hilft dem Vater des Jungen, sich selbst richtig einzuschätzen. Deshalb fleht er ja Jesus an: Hilf meinem Unglauben. So wird er zum Vorbild für Verzweifelte. Wenn uns also in Krisensituationen, ich hoffe, sie werden uns im Jahr 2020 auch oft erspart, aber es werden welche kommen, wenn uns in diesen Krisensituationen jedes Gottvertrauen abhanden kommt, das kann passieren, dann hilft es auch nicht, sich zusammenzureißen und die Glaubensmuskeln spielen zu lassen. Es hilft allein dieser flehende Schrei an Jesus, dass er mich halten muss in dieser Situation, dass er mir das Vertrauen schenken muss, das ich aus eigener Kraft nicht mehr aufbringe. Und da ist mir der Vater des besessenen Jungen ein großes Vorbild. Das befreit mich von jedem frommen Krampf. Jesus entzieht sich der verzweifelten Bitte des Mannes auch nicht. Am absoluten Tiefpunkt schafft Jesus Fakten. Da bringt er den Nachweis, dass er Gottes Sohn ist. Und für alle unübersehbar heilt und befreit er diesen Sohn. Ja, Jesus will unser Vertrauen, aber nicht unser Glaube an sich hat die rettende Kraft, sondern er, Jesus, mit dem, was er tut. Paulus hat das bei den Ephesern später mal so auf den Punkt gebracht: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wer so ernsthaft und so ehrlich wie der Vater des besessenen Jungen fragt, ob da wer ist, ob da einer ist, der retten kann, und wenn ja, wo? Wer so ehrlich fleht, ich glaube, ja, ich will's unbedingt, aber ich schaffe es nicht. Bitte hilf meinem Unglauben, dass daraus Glaube wird. Wer so fleht und bittet, dem gibt Jesus die Antwort, damit er nicht nur irgendwie glauben, sondern sich sicher sein kann, Gott ist da, er sieht mich, er liebt mich und er rettet mich. Auch wenn ich vielleicht erstmal nichts fühle von seiner Macht, er ist gegenwärtig. Amen.